Das Leben in der Gegenwart Gottes ist etwas Befreiendes. So, alles was in uns ist, lobe den Herrn. Nicht was um uns herum ist, sondern was in uns ist. Und heute ist auch das Thema Innenleben. Lass uns dranbleiben. Wer ist wie er? Lass uns Gott loben und preisen. Heute Abend mein Thema ist, was wirklich zählt, worauf es wirklich ankommt. Das Innere. Guck mal, ob du ein Herz hast. Weißt du, auf welcher Seite du dein Herz hast? Hast du schon die Seele entdeckt bei dir? Kannst du mir sagen, wo deine Seele ist? So, sitzt sie im Rückgrat, im Rückenmark irgendwo, sitzt sie im Zwerchfell? Wo sitzt deine Seele? Hast du deine Seele schon entdeckt? Die Seele kann man bisher noch nicht definieren. Ist die Seele vielleicht im Herzen, in der Lunge, so im Atem? Gott hat den Menschen eingeatmet, so angeatmet, angehaucht und er wurde eine lebendige Seele. Alles, was lebt, hat ein Innenleben. Sogar dein Kaktus zu Hause hat ein Innenleben. Ich habe mal mich mit dem Kaktus unterhalten. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast. Versuch mal, deinen Kaktus richtig zu schimpfen. Stell ihn mal hin vor ihm und sag, du elender Kaktus, du bist so stachlig. Also heute liebe ich dich absolut nicht. Du, der wird grün, blau und plötzlich läuft er an. Und dann probier das mal. Du kannst dich mit deinem Kaktus unterhalten und der wird sich verfärben. Die Blumen nehmen etwas wahr, die Natur. In der Bibel heißt es, die Schöpfung sehnt sich nach der Erlösung der Kinder Gottes. So, alles was da lebt, hat irgendwie ein Innenleben. Jede Ameise, jeder Schmetterling, ja alles, was irgendwo lebendig ist, jeder Samenkorn, leg ein Samenkorn in die Erde, das kannst du schon berechnen, nach kurzer Zeit wird es aufgehen. Also es hat ein Innenleben. Plötzlich setzt es etwas frei, es wird etwas freigesetzt. Ein Mensch, von Gott geschaffen, von Gott gewollt, so wie du und ich, wir haben alle ein Innenleben. Wir sind die Krone der Schöpfung. Zwar sehr hilflos, der Mensch braucht zu allem Hilfsmittel, aber er hat ein Innenleben und er kann über sich selbst hinauswachsen. Er kann fliegen wie ein Vogel, er kann tauchen wie ein Fisch, er kann schwimmen, er kann alles. Er kann rasen, der Mensch kann über sich selbst hinauswachsen aufgrund seines Innenlebens, was er hat. Bei vielen Menschen ist das Innenleben leider unterentwickelt. Leider, muss ich sagen. Man tut sehr viel für seinen Körper. Bodybuilding, bräunt sich und alles, aber die Seele verkümmert. Die Seele verkümmert. Die Seele ist bei vielen verstümmelt, durch was es auch immer ist, denn die Gefühle werden unterdrückt. Das Innenleben kommt nicht zum Tragen. Viele Menschen erleben merkwürdige Sachen, die hören Stimmen, die haben Träume, die haben Eindrücke und wenn sie sensibel sind, wenn sie nicht aufpassen, landen sie in der Psychiatrie. Weil die Menschen, die normalen Bürger, unsere Gesellschaft hat keinen Platz für Träumer, keinen Platz für sensible, sensitive Menschen, die ein Innenleben haben, die noch denken, die noch fühlen etwas. Und sobald du anfängst, zu viel zu fühlen, wirst du gleich von unserer Gesellschaft so als seelisch abgetan und wirst irgendwie in die Ecke geschoben, zu seelisch. Aber wir brauchen ein Ventil, wo wir das Innenleben irgendwie ausdrücken können. Man geht heute in die Psychologie, dass man den Urschrei wieder macht, dass man viele Dinge wieder übt und probiert, Innenleben, sich wieder ausleben, sich selbst entdecken, sich selbst finden. Was so alles zum Innenleben gehört, das sind zuerst einmal meine Gedanken, die können die verrücktesten Gedanken sein, die schießen manchmal so kreuz und quer. Es gibt ja Querdenker, habt ihr schon von denen was gehört? Die also nicht nach Schema F denken, in einer Struktur denken, sondern die plötzlich da, ja, die kommen von irgendwo her. Es gibt das innere Kind. Möchtest du nicht so mal auf dem Schoß deiner Mutter sitzen, geschaukelt werden? Ist doch was Fantastisches. Gestillt werden. Wenn deine Mutter noch leben würde, das könntest du noch anrufen. Du hast, glaube ich, von deiner Mutter heute gesagt. Wie schön wäre das, das innere Kind. Ich möchte noch einmal Baby sein. Und Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr gar nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Wenn ihr nicht das Innenleben entdeckt, ein Kind ist naiv. Ist nicht dumm. Naiv. Ein Kind. Heute hat man so viele Spielsachen, aber früher, da hat man irgendeinen Holzklotz genommen, hat man Leben eingehaucht. Man hat alles lebendig gemacht. Ein Kind sieht Leben, ein Kind sieht nicht das, irgendwie nur tote Materie, wenn er sich hier irgendwo stoßen würde, du dummer Tisch oder du dummes Holzstück oder dummer Baum. Plötzlich hat man Leben in irgendetwas, Kind, das innere Kind. Jeder von uns hat einen inneren Archiv, da wird alles genau festgelegt, alles abgelegt. Manches wird ad acta gelegt, aber manches wird mitgeschleppt. Die Erinnerungen, das innere Archiv in unserem Leben.
Und da wird alles genau festgehalten. Du kannst dich noch ganz genau erinnern. Da muss man nur das Stichwort sagen und schon läuft ein Film, ein Programm. Deine Erinnerung. Und wir haben Erinnerungen. Und jeder hat so seine eigenen Erinnerungen. Es gibt innere Geheimnisse, die nur du weißt und sonst niemand. Und manchmal versteht man einen Menschen nicht, weil er ein inneres Geheimnis hat. Irgendetwas, was er nicht verrät. Eigentlich, wir wachsen mit, in 7 Jahren haben sich meine Zellen total erneuert, äußerlich. Aber ich möchte sagen, auch der Mensch, in 7 Jahren erneuert er sich, auch seelisch, der innere Mensch. Und wir sollten tagtäglich erneuert werden. Und das sind unsere Erfahrungen. Es gibt so ein inneres Lächeln. Ich weiß nicht, ob du das schon erlebt hast, so innen drin lächeln. Du kannst ganz bitter ernst gucken, aber innen drin schmunzelst du. Wenn der das wüsste, was ich gerade denke. Oder wenn die das wüsste, dieses innere Lächeln. Viele Menschen, die lachen äußerlich, aber die können innerlich nicht mehr lachen. Die können nicht mehr staunen über bestimmte Dinge. Die innere Freude, dieses innere Lächeln, der innere Friede, das Innenleben, von dem ich heute Abend sprechen möchte. Der innere Friede ist ganz arg wichtig, der innere Friede. Du kannst mitten im Sturm sein und noch Frieden haben. Inneren Frieden, innere Gelassenheit, inneren Trost, innere Ruhe. Dann gibt es noch eine innere Uhr. Ich weiß nicht, ob du auch das schon bei dir entdeckt hast, diese innere Uhr, Innenleben. Jeder Mensch hat eine innere Uhr. Nicht nur Biorhythmus, so dass man um 2 Uhr Kaffee braucht und so, und dann geht man wieder unten und dann wieder aufgepäppelt werden muss. Nein, wir haben eine innere Uhr. Jesus ging nach der inneren Uhr und er merkte, es ist noch nicht so weit. Er tat es nicht. Er war immer nicht in Chronos, das griechische Wort für Zeit, also Chronologie, Geschichte, historische Zeit. Nein, er hatte Kairos. Die Engländer sagen, oder Amerikaner sagen Timing. So die richtige Zeit, Kairos, diese innere Uhr. Und wir sollten wieder unsere innere Uhr entdecken. Das ist noch nicht dran, das ist noch nicht so weit. Und so weiter. Dass man mit der inneren Uhr lebt. Nicht nur, dass du nach deiner Uhr hier gehst, sondern nach der inneren Uhr gehst. Dass du auch warten kannst. Und deshalb kommt auch das Thema Geduld nachher irgendwann zum Tragen. Weil wenn du nach der inneren Uhr gehst, kannst du genau abwarten und kannst sagen, nein, das ist noch nicht dran. Da muss noch dazwischen noch ein paar andere Stufen geschaltet werden. Dann gibt es diese innere Stimme. Schon was davon gehört? Innere Stimme. Dass das irgendwo hier drin. Du solltest mal deinen Knopf aufmachen und mal auf dein Herz hören. Was sagt dein Herz? Diese innere Stimme. Das innere Licht, innere Erleuchtung, unsere Träume, unsere Visionen, unsere Ideen, dieses Aha-Erlebnis, das ist diese innere Stimme. Gott hat uns diese innere Stimme, wir nennen vielleicht auch Gewissen zum Teil, aber dann auch dieses andere, unbewusste Wissen. Innere Guthaben, das Erbe innen drin, das innere Kapital, das geistige Kapital, dieses Wissen, die Erfahrung, die ich gemacht habe, die Weisheit, die innere Reife. Und erst das innere Leben gibt mir Lebensqualität. Erst das innere Leben. Das ist das geistliche Leben, das wirkliche Leben. Und wir Menschen sind erst wirklich, wenn wir das innere Leben haben. Ich lese Römer Kapitel 2, 29 und folgende Verse. Und das ist so mein Einstieg für heute Abend. Innere Leben, entdecke es, entwickle es. Da heißt es, zum Volk Gottes gehört nicht, wer äußerlich Jude ist, sondern wer innerlich Jude ist. Also lassen wir mal dieses Wort Jude mal so stehen. Also zum Volk Gottes gehört nicht der, der in Palästina unten lebt und in Jerusalem dort oder in Israel dort Staatsbürger ist, ein Jude, oder der sich in die Synagoge rennt und seine religiösen Zeremonien und verrichtet. Nein, wer äußerlich Jude ist, sondern Jude ist der, der innerlich Jude ist. Jude, das heißt mit Gott im Einklang, mit Gott übereinstimmend ist, mit Gott im Gleichschritt geht. Es kommt nicht darauf an, heißt es da im Römerbrief weiter. Es kommt nicht darauf an, dass er an seinem Körper beschnitten wurde, sondern dass sein Herz beschnitten worden ist. Denn vor Gott zählt nicht die Beschneidung, die nach dem Buchstaben des Gesetzes erfolgt, sondern die Beschneidung, die durch den Geist Gottes geschieht. Der wahre Jude ist der, der nicht bei Menschen Anerkennung sucht, sondern bei Gott. Also, der nicht an jeder Straßenkreuzung steht und betet und scheint den Leuten, guck mal, wie fromm doch der ist. Also als ich den ersten Moslem mal sah in München, der Bahnhof vor 35, 40 Jahren, da hat er seinen Teppich ausgerollt und gebetet. Da habe ich gedacht, guck mal an. Und wir Christen, wir schämen uns, Tischgebet zu verrichten. Und der, also da Richtung Mekka, sein Teppich ausgebreitet, sein Gebet verrichtet. Und die Passanten sind da vorbeigelaufen. Das hat mich imponiert. nicht der äußerlich bei Menschen um Ehre und Anerkennung sucht, sondern bei Gott. Soweit mein Text hier, Römer Kapitel 2. Der Jude hat das schriftliche Gesetz und er hält es nicht. Er hat es schriftlich, er hat es auf schwarz auf weiß. Heute Nachmittag, ich bin gerade reingegangen, da läuft ein junger Mann nach, halt, dürfte ich mit Ihnen was sprechen? Ich sage, ja, um was es geht. Ich komme gerade aus der Koranschule, sagt der Moslem. Junger Mann, ein Moslem, kann man bei Ihnen eine Bibel kaufen, hier im Haus? Oder hat man sowas wie Matthäus oder Römer oder so Bibelteil? Da habe ich gesagt, nein, und was geht's? Und dann habe ich hier mit ihm eine ganze Weile mich unterhalten, ein Moslem. Und ich fand es ganz toll, dass Moslems plötzlich fragend werden in unserer Gesellschaft, kommt auf mich zu und sagt, er möchte eine Bibel haben. Und dann konnte ich eine Bibel hier, was jemand liegen gelassen hat, einfach verschenken. Und nein, tatsächlich, liegt schon eine ganze Weile, habe ich dem weitergegeben, eine Bibel. Andere lassen liegen und der nimmt es mit. Aber was ich sagen wollte, die Menschen suchen, die merken, meine Religion reicht nicht mehr aus. Ich habe über Koran ihnen erzählt, ich habe vom Koran ihn begeistert, habe gesagt, was im Koran drin steht, da steht im Alten Testament alles wortwörtlich fast, da hat Mohammed fast abgeschrieben oder von Gott Impuls bekommen, wie auch immer. Und auch von Jesus, was da drin steht, da gibt es eigentlich keinen großen Widerspruch zwischen Jesus und so. Es gibt ein paar Kleinigkeiten, was im Koran drin ist, aber der war so begeistert. Und da habe ich dann ein bisschen nachgeblättert, gesagt, guck mal, das steht bei euch im Koran so. Ja, sagt er, das steht bei uns auch so im Koran, wie bei euch in der Bibel drin steht. Ich denke, dass er auf den Geschmack zur Bibel kommt und Gott erlebt und entdeckt. Und im Alten Testament und im Neuen Testament von den Propheten hat er schon alle gehört, kennt besser die Propheten als mancher Christ, der hier bei uns sitzt. So die alten testamentlichen Propheten, auch ins Neue Testament. So, aber nicht derjenige, der sich an einem Buchstaben hält, ist ein Jude. Auch nicht der Katechismus auswendig kennt. Oder Ave Maria und Vater Unser und noch ein paar Gebete und das Glaubensbekenntnis aufsagen kann, ist ein Christ, sondern der mit dem Herzen zu Jesus gehört. Und wir haben auch so viele Scheinheilige, Papierheilige, Buchstabenheilige. Gott sieht nicht die Person an, sondern Gott sieht immer das Herz an. Gott imponieren die Kleider nicht, auch der Talar nicht, auch der ganze Klimbim nicht und die ganzen Äußerlichkeiten. Gott interessiert das Äußere nicht. Gott interessiert es innen immer, wie sieht's innen drin aus. Und je geistloser eine Religion ist, desto mehr Klimbim hat es. Je geistloser, desto mehr Äußerlichkeiten, desto mehr Prunk, desto mehr versucht man zu beeindrucken, desto größer sind die Hüte. So, man will groß erscheinen und groß sein. Je weniger dahinter ist, desto mehr bauscht sich die Sache auf. Hast du schon mal einen Pfau gesehen? Wenn er sich ärgert? Oder wenn er glücklich ist? Nur wenn er sich ärgert, dann siehst du plötzlich, guck mal, wie groß ich bin. Pass auf, komm mir nicht zu nahe. Ist alles nur Federvieh. Alles nur Feder. Gott sieht das Herz an, nicht die Person. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Und er lässt die Sonne scheinen über Moslems, Juden und Christen, über Buddhisten und Hindus. Er lässt die Sonne, und die kriegen zuerst, die Konfuzianer und die Taoisten, die am allerweitesten von Gott weg sind, die kriegen die Sonne zuerst. Japan, Indien, dann geht's weiter, Arabien, und dann kommt Griechenland, Rom, und dann kommt irgendwann mal Deutschland auch noch dran. Aber die haben schon alles abgeschöpft vom Sonnenschein. Gott lässt die Sonne scheinen. Und zwar über Nord, Süd, Ost und West. Er fragt nicht, bist du gut, bist du schlecht. Er hat sie alle lieb. Gott schaut nicht auf die Äußerlichkeiten, sondern bei ihm ist jedes Volk angenehm, das ihn fürchtet. Dieser Moslem, dieser junge Moslem, hat mir so gut gefallen heute. So, sehr ehrlich, sehr ehrliche Fragen. Da hat er gesagt, wissen Sie, bei uns im Koran steht auch wirklich drin, die Juden sind aufgeteilt in 71 Stämme. Lassen wir mal, steht im Koran. 71 Stämme. Und im Koran steht nur ein Stamm ist in Ordnung. Bei uns im Koran steht, bei den Christen sind aufgeteilt die Stämme in 72 Stämme und da ist ein Stamm gut. Finde ich ganz toll. Und dann sagt er, das hat er jetzt gerade gelernt im Koran, in der Koranschule. Und dann, bei uns Moslems sind es 73 Stämme und ein Stamm ist gut. Verstehst du, von diesen 73 Stämmen ein Stamm. Und das ist eine große Wahrheit, denn der Mohammed irgendwo mal entdeckt und gesehen hat. Ja, Gott hat überall bei den Juden einen Rest bei den Christen ein Rest und bei den Mohammedanern auch ein Rest, wo wirklich tief mit Gott verbunden ist, sind, die wirklich Gott gefallen, die Gott angenehm sind. Und alles andere, die diese 70 andere, kannst alle vergessen. Die tun so, als ob. Die Pharisäer, die Sadduzäer, die Schriftgelehrten und alles, was das in der Bibel war. Nicht der, der sich dem Namen nach Christ nennt, ist Christ, sondern der wirklich Christ ist. Du heißt Schneider, aber ich will jetzt dich nicht angreifen. Nein, nein. General von Fibern, ein Mann Gottes, war General, aber er war auch ein Christ, ein guter Christ. Und er war auf dem Ritt irgendwo draußen, so auf dem Jagd, bei der Jagd, und hat sich sein Jackett hier eingerissen. Kommt zu seiner Kompanie zurück, fragt, ist hier ein Schneider? Und tatsächlich, ein junger Bursche steht da und salutiert und sagt, ja, ich bin ein Schneider. Sagt er, okay, in Ordnung, gehen Sie mit mir auf die Stube. Und dann sagt er, was das Problem ist. Und dann sagt er, hör mal, siehst du hier diesen Riss, kannst du mir das reparieren und nähen und in Ordnung bringen? Mir ist heute ein Unfall passiert. Dann sagt der Junge, General, ich heiße Schneider, aber ich bin kein Schneider. Wir können Schuster heißen und keine Schuster sein. Wir können Schmied heißen und doch kein Schmied und vom Schmieden gar keine Ahnung haben. Der Name macht's nicht, sondern das Innenleben. Bist du wirklich Schneider? Bist du Schuster, Schmied? Bist du Lehrer? Oder was bist du innen drin? Du kannst dich Apostel schimpfen und doch irgendwas anderes sein, was du gar nicht bist. Die innere Reife, die innere Veredelung, der innere Wachstum und dergleichen, das ist es, was uns wirklich ausmacht, was wir sind. Nicht, was wir uns einbilden, dass ich sein, ich bin besser wie die anderen Menschen, vergiss es. So viele Menschen sind Rassisten. Dass die Juden sind, ob das die Christen sind. Gott, ich danke dir, dass ich besser bin wie der Moslem. Ich will jetzt gerade, weil mal der Kerl hat mir gut angetan heute. Weißt du, wir schimpfen auf den Moslem. Und solange du nicht fünfmal am Tag betest wie der Moslem, sag nicht, dass du besser bist wie die. Solange du nicht einmal fastest und nur vom Fasten Ahnung hast, solange du nicht fastest, noch nie gefastet hast, rede nicht, dass du besser bist wie die Moslems. Solange du nichts den Armen gibst, hüte dich, dass du dich Christ schimpfst, denn du bist nicht besser wie die, wie alle anderen Heiden. Die geben den Armen. Und solange du nicht Gottes Furcht hast in deinem Leben, wenn ich so den Moslems angucke, immer Allah, 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 Allah. Versteht? Immer Gott, der Allah hat's gewollt, der Allah hat's gemacht, der Allah will's und für den Allah und so weiter. Solange wir noch nicht so radikal sind, wie die sind, ich meine radikal jetzt für Gott, nicht fanatisch, sondern radikal für Gott, sollen wir aufhören, uns zu schimpfen. Wir sollen auch aufhören, auf die Sekten zu schimpfen, solange nicht unser Leben so ist, wie einer dieser Sekten sein mag, solange wir nicht so Gott hingegeben sind, wie die Sekten sind. Denn die Sekten sind eine Herausforderung an uns, egal welche Sekte das jetzt auch sein mag. So, wir sollten, unsere Gerechtigkeit, sagt Jesus, muss besser sein als die Gerechtigkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten. Unsere Gerechtigkeit, wenn das nicht besser ist, wenn wir nicht besser vor Gott dastehen als die Schriftgelehrten und Pharisäer, sollte mal Stilles sein. So viele Menschen, sie sind so weit weg vom Evangelium, von der Tatsache, von der Wirklichkeit und so weiter. Sie glauben, sie sind besser und sie hassen einander, Christen. So, Jesus hat uns Liebe gelehrt. Jesus hat uns Vergebung gelehrt. Und so weiter. Das ist ein frommer Dünkel. Das ist ein frommer Dünkel. Ich bin besser. Paulus sagt im Römer hier, zum Volk Gottes gehört nicht, wer äußerlich Jude ist, sondern wer innerlich. Das ist, was er sagt. Es kommt also nicht darauf an, ob dein Körper beschnitten wurde, sondern ob dein Herz beschnitten wurde. Ich habe einen alten Bruder mal in der Gemeinde gehabt, der Vater von Gerhard, von diesem Krüger, der bei uns jetzt diese Tage gesprochen hat. Das habe ich, werde nie vergessen, den Mann. Der Mann hat sich so bei mir ins Gedächtnis eingeprägt. Der hat gepredigt. Und dann, nach der Predigt steht er an der Tür, verabschiedet die Leute. Und dann kommt eine Schwester und sagt, Bruder, Entschuldigung, deine Krawatte ist zu lang. Also war zu lang gebunden ein bisschen. So, dann schaut er die Frau an und sagt, Schwester, kein Problem, bring mal eine Schere her. Dann geht sie zum Pastor und holt da in der Gemeinde irgendwo eine Schere und sagt, Bruder, dann fragt der Bruder, wie lang soll die Krawatte sein? Vor alle Leute, die sind alle so auf dem Nachhauseweg gewesen und schnips von seiner schönen Krawatte schneidet er die Zunge ab und sagt, so Schwesterle, und jetzt streckst die Zunge raus. Verstehst du? Und legt auch schon die Schere an. Wir haben Krawatten beschnitten. Wir haben alles andere beschnitten. Aber wie ist es mit unserem Herzen? Ist unser Herz beschnitten? Ist unsere Zunge beschnitten? Vielleicht müssen wir auch da mal ein bisschen so schnipseln. Du hast überall deine Nase drin. Deine Nase ist zu lang. Immer wieder, du musst immer alles wissen, immer dabei gewesen sein, immer so rumrühren und rumstacheln und dergleichen. Vielleicht müssen, ihr Herz ist nicht bestimmt. Äußere Beschneidung ist da. Menschen legen großen Wert hier nach Anerkennung hier. Der wahre Jude ist der, der nicht bei Menschen Anerkennung sucht, sondern bei Gott. Der innere Mensch ist so selbstgenügsam, wenn er geistlich ist, wenn er Gott hingegeben ist. Der braucht keine Anerkennung von Menschen. Wenn Gott dich anerkennt, dann ist dir vollkommen egal, ob der Pastor dich begrüßt, die Geschwister dich begrüßen, die Leute dich begrüßen, deine Nachbarn dich begrüßen, ob du beachtet wirst oder nicht beachtet wirst. Wenn du die Achtung Gottes über deinem Leben hast, ist alles andere Schnuppe. Aber du kannst Gott nicht dienen, heißt es in der Bibel, solange wir von Menschen Ehre nehmen. Also, aber wir legen großen Wert. Was denkt er von mir? Was denken die von mir? Die Pharisäer hatten eine Religion der Äußerlichkeiten. Die Ehre bei den Menschen war ihnen wichtiger wie die Ehre bei Gott. So wie dieser König Saul, der Dummheiten gemacht hat, hat gesündigt. Und dann geht er zum Samuel und sagt, Samuel, egal, ich weiß, ich habe gesündigt. Aber ehre mich bei dem Volk, sagt der Samuel, der König Saul ist in Ordnung. Der König Saul ist großartig. Der König Saul ist fantastisch. Was ich vor Gott nachher mache, das ist einerlei. Wir führen ein Doppelleben. Und wir sollten aufhören, ein Doppelleben zu führen. Zu Hause so und draußen so. In der Kirche so, draußen so. Sonntag so, Montag so. Doppelleben. So viele Männer, vielleicht auch Frauen auch, weiß ich nicht, aber so viele Männer, die sind draußen Löwen. Die gehen ran ans Geschäft, die gehen ans Kapital, die gehen über Leichen, die kümmern sich gar nicht. Also die sind draußen Löwen. Aber zu Hause sind sie Mäuschen, Pantoffelhelden. Zu Hause sind sie Mäuschen, haben nichts zu sagen. Draußen sind sie Löwen. Du solltest draußen Löwe sein und zu Hause Löwe sein. Es kommt der Löwe nach Hause. So herrlich, nicht eine Maus. Versteht, was ich sagen will? Das Innenleben. Und so stark, wie du zu Hause willst, so stark, wie dein Zuhause ist, so stark bist du wirklich. Wisst ihr, was in der Managerkurse, was da Managementkursen, was dort angeboten wird, dass deine Familie in Ordnung ist, dass du zu Hause einen Rückhalt hast, dass du zu Hause ein Heim hast, wo du dich ausweinen kannst, wo du mitteilen kannst, wo zu Hause Verständnis ist, Annahme, Akzeptanz. Diese Dinge sind wichtig. So wie bin ich zu Hause. Und genau das Gleiche gilt jetzt für mein Innenleben. So wie ich innen drin bin, das macht meine Wirklichkeit wirklich aus. Denn das bin ich auch wirklich, was ich nachts bin. Wenn meine Make-up-Farbe, meine Bräune weg ist, meine blauen Augen aus, meine Perücke weg ist, so wie ich wirklich aussehe, so, wenn ich wieder ganz normal bin, zu Hause, wie ist mein normales Leben ohne Bräune, Puder, Parfüm und dem ganzen Äußeren, wie wir uns so aufdackeln? Weißt du, wir sind nicht besser wie die Pfaus. Wir sind nicht besser. Nur äußerlich gut sein reicht nicht aus. Nur äußerlich gut sein reicht nicht aus. Nur theoretisch gut sein reicht nicht aus. So vom Wissen, verstehe alles, reicht nicht aus. Oder nur einmal gut gewesen sein reicht nicht aus. Nur auf dem Papier gut sein reicht nicht aus. Oder nur zu behaupten, man war gut, reicht nicht aus. Die meisten guten Könige, wenn ich so sie anschauen, waren gute Könige, aber was kam da nach ihnen? Schlechte Könige, schlechte Söhne. Ihre Söhne waren immer miserabel. So, du kannst dich nicht berufen und sagen, ich habe einen guten Vater oder gute Mutter. Vergiss das alles. Du musst gut sein. Nicht, was die anderen waren. Man muss innerlich gut sein. Und sind wir innerlich gütig und gut? Innerlich. Ein gutes Herz. Gewiss, du wirst vielleicht ausgenutzt manchmal, wenn du so ein soziales Herz hast. Innere Werte haben. Und sagen, das ist unter meine Würde. Wir preisen die Esther in der Bibel, die Königin Esther. Aber wisst ihr, die Esther war ein Luder. Jetzt bitte nicht erschrecken, was ich sage. Die Esther, die wunderbare Königin, die war ein Luder. Ich mag die erste Frau, die der König verstoßen hat. Die erste Frau, die der König Darius verstoßen hat, liest die Geschichte von Esther. Die Frau hat Substanz gehabt. Die Frau wusste, was es wollte. Ich gehe nicht in das Saufgelage des Königs. Ich mache nicht mit. Die hat innere Werte. Die hat nicht mitgesoffen. Die hat nicht mitgefeiert mit dem König. Sie sagte, ich gehe nicht hin zum Königsfest. Die saufen sich alle voll. Die führen ein liederliches Leben. Die Esther, die hat ein Gelage nach dem anderen gemacht. Überlegt einmal. Und da fragt sich, wer ist die bessere Königin gewesen? Wer war die edlere? Natürlich, wir sehen immer die Religion nachher, was sie für Gott getan hat, aber ich möchte mal auch die andere Seite mal aufreißen. Und wir sollen nicht immer Leute sofort verdammen und sagen, jetzt guck mal an, die hat rebelliert. Nein, der hat rebelliert aus einem ganz bestimmten Grund. Sie wollte sich nicht beschmutzen mit diesen Schmutzfinken. Das war die Königin. Das war richtige Königin. Inneren. Sie legte Wert auf ihr inneres Leben. Sie legte Wert auf ihr inneres Leben. Weißt du, und wir Menschen beurteilen das immer nur nach dem Äußeren. Typisch. Sofort ein Etikett verpasst. Du musst nur einmal an lieben Gott gezweifelt haben. Darf ich mal fragen, wer von euch hat mal an Gott gezweifelt? Ihr macht die Augen zu. Ich guck nicht hin. Jeder von uns. Aber weißt du, wenn wir mit so frommen Brüdern und Schwestern zusammen wären, wie Thomas gewesen ist, du hättest für den Rest deines Lebens ein Etikett gehabt. Annemarie, die Zweiflerin. Thomas, der Zweifler. Der ist dieses Ding nimmer losgeworden. Thomas, der Zweifler, steht sogar in der Bibel. Und Johannes Matthäus predigt nach 2000 Jahren immer noch von diesem Kerl, der gezweifelt hat. Der hat nur einmal im Leben, ist er mal schwach gewesen. Und jeder von uns wird im Leben einmal schwach. Und dann Thomas, der Zweifler. Und sofort ein Etikett verpasst. Wir sollten aufhören, den Menschen Etiketten zu verpassen. Thomas hat mehr für Jesus getan, wie alle anderen Evangelisten zusammen. Thomas ist bis nach Indien gegangen. Ganz Arabien ist überzogen mit Thomaskirchen. Thomaskirchen gibt es heute noch. Petruskirche gibt es nicht. Es ist eine katholische Kirche aufgegangen. Alle Jakobuskirchen. Doch Jakobuskirchen gibt es unten irgendwo in Ägypten. Aber sonst, diese Thomaskirchen findest du auf dem ganzen Weg bis nach Indien. Und hat einen sehr starken Einfluss auf gehabt. Und auf die religiöse Welt. Thomas, der Zweifler. So, wie sieht einer innen? Und ich sage euch eines, zum Glauben, wie kommt man zum Glauben? Nicht indem man alles schluckt, sondern indem man auch Fragen hat, Zweifel hat. Gott, warum? Ich kann nicht glauben, ist er denn nicht? Ich sehe es, leg meinen Finger in seine Wunden. Und so viele Menschen denken nur über Wissen, kommt man zum Glauben. Nein, über Fragen und Zweifel. Wenn ich die Bibel lese, eigentlich sollten alle ein Etikett bekommen. Petrus kriegt noch ein paar Etiketten, wenn er will. Der könnte noch verschiedene Auszeichnungen bekommen. Aber, und da, als Jesus auferstanden sind, und da heißt es, und etliche zweifelten. Wie viel ist etliche? Wenigstens zwei. Das sind bestimmt noch mehr gewesen, als nur der Thomas. Und etliche zweifelten. Ob er auferstanden ist oder nicht. Es war nicht nur der Thomas, der gezweifelt hat. Es waren auch noch ein paar andere. Aber die sind halt nicht so aufgefallen. Die haben Mund gehalten. Die haben sich nicht gemeldet. Die haben kein Wort gesagt. Aber die haben auch gezweifelt und mit dem Kopf geschüttelt. Als Jesus erschien. Und haben gedacht, es ist ein Geist, ein Gespenst, würden sie sehen. Auf den Inhalt kommt es an. Inhalt, alles, was wir innen drin halten, was wir behalten, auf den Inhalt kommt es an. Heute ist es so wichtig, nicht nur auf die Verpackung. Die Verpackung mag so aufbauschend sein. Und manchmal, da gibt es Sachen, da denke ich, Mensch, guck mal, da ist so großes Gerät drin. Und wenn du das nachher die Verpackung aufmachst, ist nur so ein kleiner Ring drin. Aber die Verpackung. Und heute wird so viel Wert auf Tara und nicht mehr auf Netto gelegt. Immer nur auf die Verpackung. Auf Tara und nicht mehr Netto. Die Verpackung ist so für uns wichtig. Die Verpackung. Immer das Äußere, das zählt. Heute Abend ist mir also wichtig, dass wir Innenleben haben. Dass wir ein starkes Innenleben haben. Und nicht nur denken, ich bin gut. Wenn wir immer nur uns einbilden, ich bin gut, dann landen wir bei den Sekten eines Tages. Wir können immer noch besser werden. Wenn wir so die Helden der Bibel anschauen. Die Helden der Bibel, was waren die? Die waren nicht immer gut. Waren Lügner, Ehebrecher, Diebe. Die Helden der Bibel. Schwindler. Sogar den blinden Vater betrogen und reingelegt. Jakob. Das waren die Helden der Bibel, die wir als Helden deklarieren. Das waren Ganoven, Schlitzohr. Das waren Menschen, so wie du und ich. Ehebrecher. Aber was das Große war, sie haben einen Glauben an Gott gehabt. Trotz allem, sie haben sich selber nicht aufgegeben. Sie wussten, ich gehöre Gott, ich lebe mit Gott. Gott liebt mich, Gott hat Vergebung. Ich vertraue Gott und ich gebe mich nicht auf. Sie hatten ein Innenleben. Sie haben vor Gott geweint. David lag auf seinen Knien, hat geweint vor Gott, bis er keine Tränen mehr hatte. Bis er innen drin fast vertrocknete. Das war, er hat ein Innenleben gehabt, er hat sein Herz Gott ausgeschüttet. Nicht wie wir im öffentlichen Leben sind, sondern wie wir im privaten Leben sind. Das ist innere Leben. Wir sollten die Maske ablegen. Die Fassade, das Doppelleben, hinter dem wir verstecken. Wisst ihr, die großen Predigten, die Jesus gehabt hat in den Evangelien, die uns überliefert werden? Ihr Heuchler, ihr Heuchler, ihr Heuchler. Was würde Jesus uns sagen? Würde er auch uns vielleicht sagen, du Heuchler? Wir reden von Erweckung, aber wir wollen keine Veränderung. Die anderen sollen sich ändern, die anderen sollen sich bekehren, die anderen sollen ihre Sachen aufgeben, aber ich nicht. Erweckung. Herr, gib Erweckung. Wir sind Heuchler. Wir erwarten, dass andere sich verändern, aber wir sind nicht bereit, einen Stuhl zu rücken oder Platz zu machen da, dass, oder irgendwas anderes, irgendeine Veränderung in unserem Leben. Wir sind so festgefahren, so stur und steif und unbeweglich. Die anderen sollen sich verändern. Die anderen verändern sich garantiert viel schneller wie du. Und hör auf, Heuchler zu sein. Veränderung. Stell dir mal vor, ich würde jetzt die Gemeinde verändern. Plötzlich, jeder hat so seinen nummerierten Sitzplatz. Was passiert dann? Ja, diese Veränderung. Wir beten um Erweckung und wir sollten aufhören, um Erweckung zu beten. Ich hab eine Gemeinde übernommen in Süddeutschland vor 35 Jahren. Die Leute sind inzwischen reif und beim Herrn im Himmel und so weiter. Da kommt ein Hippie, so Jesus-Mensch. Der kommt im Gottesdienst und der setzt sich irgendwo hin. Der kam zu früh in Gottesdienst, setzt sich irgendwo hin. Dann kommt Tante Clara, das ist mein Platz. Da sitze ich schon 25 Jahre. Der Hippie rückt weiter. Dann sitzt die Tante sowieso. So, und da ist die ganze Stuhlreihe durchgegangen, bis die Versammlung begonnen hat, sagte, ich will gucken, wo ein Platz frei ist für mich. Verstehst? Festgefahrene, festgesessene Plätze. Veränderung. Aber die Leute haben 20 Jahre um Erweckung gebeten. Jetzt kommt so einer, wo wach werden will. Wo aufwachen will. Der muss zuerst warten. Wo ist jetzt das? Ist Tante Clara, Tante Dora, Tante sowieso und Onkel sowieso und Bruder sowieso. Veränderung. Sind wir bereit dafür oder sind wir nur Heuchler? Fromme Heuchler. Jesus sagt, ihr Heuchler, ihr betet und wollt ja gar nichts. Die anderen, die Welt, ja, die muss sich verändern. Die Außenstehenden, die müssen sich verändern. Lügner reden von Erweckung und lügen weiterhin. Verändern sich nicht. Jesus spricht von übertünchten Gräbern. Innen, äußerlich, schön, weiß, sauber, ordentlich. Innen drin, voller toten Gebeine, Würmer und Gestank. Pfui, es stinkt. So redet Jesus von den Pharisäern, von diesen Heuchlern. Ihr Innenleben, du kannst äußerlich perfekt sein, aber innen drin, tote Gebeine, Ungeziefer und Gestank. Was ist innen drin? Du hast ja gesagt, Container war da. Manche Leute darf ich gar nicht besuchen. Wenn ich mich nur anmelde, bleiben sie schon gleich weg von der Gemeinde. Schon passiert hier. Hier in Berlin. Weißt du, da gibt es dieses schöne neue Wort Messi. So Messi. Und ich habe in Süddeutschland, ich sehe das nicht von Berlin, in Süddeutschland jemand, Architektenfrau, der Mann ist Architekt, sind wohlhabende Leute, fahren zwei gute Mercedes, keine so billigen Mercedes so und dergleichen. Und dann, ich sage, ich möchte Schwester sowieso dich mal besuchen. Dann sagt er, geht nicht. Dann ist sie paar Wochen vom Gottesdienst ferngeblieben. Dann habe ich angerufen, ich muss bei euch vorbeikommen, dich besuchen, geht nicht. So, und dann komme ich tatsächlich dort an, weil ich habe mich nicht abwimmeln lassen, einfach mal vorbei an der Tür und geklingelt. Du, glücklicherweise habe ich gefastet gehabt. So, ich bin zwischen den Kartons durchgekommen. Alles voll durch den Kartons. Kein Wunder, dass sie niemand empfangen kann. Kein Wunder. Und weißt du, was ich dann gemacht habe? Dann habe ich mit ihrem Mann gesprochen, habe gesagt, hör mal, ich muss bei euch zu Hause entrümpeln. Und weißt du, was sie gesammelt hat? Eierschachteln und Zeitungen. Nur Zeitungen. Überall Zeitungen. Die konnte kein Papier sehen. Verstehst du, überall, wo sie in der Zeitung saß, sah nur Zeitungen. Alte Zeitungen. Die kann gar nicht so viel lesen. Und Eierschachteln. Ich habe gesagt, für was sammelst du Eierschachteln? Du musst vorstellen, der ganze Eingang voller Schachteln. Dann geht es zum Schlafzimmer voller Eierschachteln, Zeitungen und Eierschachteln und Zeitungen. Dann geht's weiter. Wieder. Du wirst es nicht für möglich halten. Architektenfrauen. Anderen zeichnen sie Wohnungen. Und selber wohnen in so einem Saustall. Und das schon Jahre, Jahrzehnte. Und weißt du, und die Frau hat für ihre Kinder gebetet. Die hat zwei Kinder gehabt, zwei sehr nette Jungen und Mädchen. Und die sind nicht zum Glauben gekommen. Die wollten mit Gott und Religion nichts zu tun haben. Aber als ich bei denen war, die besucht habe und die Container nachher ein paar Wochen später bestellt habe und entrümmelt habe, alle sind zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen. Weil die gesehen haben, hier wird Ordnung gemacht. Hier wird Ordnung geschaffen im Haus. So, weißt du, wie sieht es bei uns innen drin zu Hause aus? Weißt du, wir beten, komm Herr Jesus, sei unser Gast. Wer kennt dieses schöne, lieben Heilandsgebet? Alles klar, ich bete dieses Gebet nicht, weil ich den Herrn Jesus möchte nicht als Gast haben, sondern als Familienmitglied. Als Familienmitglied. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast. So, aber stell mal vor, mir ist mal was passiert. Da komme ich zu Leute als Evangelist und dann sagten sie zu mir, Bruder Matutis, fühlen Sie sich hier wie zu Hause? So, und dann weißt du, was ich getan habe? Mir hat die Garderobe nicht gepasst. Ich habe ein bisschen verändert. So ein paar Sachen in der Wohnung verändert. Hast du die Frau sehen müssen? Die hat nachher am Frühstück am nächsten Tag gesagt, Bruder Matutis, du hast unsere Wohnung verändert. Ich habe ein paar Sachen nur ein bisschen, weil mir handlicher war, weil ich dann meinen Computer woanders hinstellen konnte, so ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit, meine Blätter ausweiten konnte. Du hast meine Wohnung verändert. Dann habe ich gesagt, hast du nicht gesagt, fühl dich wie zu Hause? Ich habe das wörtlich genommen. Fühl dich wie zu Hause. Aber stell dir mal vor, der Herr Jesus beginnt sich bei dir wie zu Hause zu fühlen. Das ist gefährlich, sehr gefährlich. Dann sagt er, das muss raus und das stinkt mir und das schmeckt mir nicht und so weiter. Innenleben, wie sieht dein Innenleben aus? Offenbarung Kapitel 3, Vers 1. Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. So steht es in der Bibel. Ich kenne deine Werke. Gott kennt uns. Du kannst mir und uns allen was vormachen. So wie die Architektenfrau. Die ist übrigens, ich kann darüber reden, weil sie im Himmel ist. Selbst wenn sie im Internet liest und meine Predigt ihr hören würde. Die ist jetzt beim Heiland. Die ist schon gestorben. So. Also deshalb kann ich auch so frei reden. So. Und niemand weiß genau, wer es ist. Es ist jemand aus Heilbronn. So. Aber die ist im Himmel, beim Heiland. Und in ihrem Leben ist so viel passiert. In ihrem Leben ist so viel passiert, nachdem sie zu Hause aufgeräumt und ausgeräumt hat. Zu Hause, vielleicht müssen wir auch manchmal ein bisschen so Luft machen. Ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Du hast den Namen, dass du lebst. Was für einen Namen hast du? Bei denen ist alles in Ordnung. Bei denen ist alles perfekt. Welchen Eindruck hinterlässt du oder hinterlassen wir? Wir können künstliche Kopien sein. Als ich so darüber nachdachte, wir könnten künstliche Kopien sein. Wir können Kopie von irgendjemand sein. Aber sind wir das? Sind wir das? Bin ich das? Vielleicht sind wir Kopien von irgendjemand. Vielleicht haben wir die Sprache gelernt, die Hände machen das so. Ich habe meine Enkel gar nicht so lange her im Gottesdienst gehabt. Und jetzt weißt du, die vorletzte, du bist erst vielleicht 3-4 Jahre alt. Und auch hier vom Cornelius, meine Enkelin, auch das gleiche passiert ist wie vorne. Von vorne sieht man das so gut. Weißt du, sie hebt die Hände hoch und guckt, was die anderen machen, dann macht sie, dann streckt sie die Hände höher. Weißt du, wir sind auch Kopien, und das ist schlimm, was die Kinder manchmal nachmachen. Verstehst du, und guckt sie, also die saß da hinten gerade, die eine, und die andere saß mal hier. So, die gucken sich rum, was machen die anderen, und dann, also die war nicht hoch genug, macht sie dann noch höher, so wie die anderen. Kinder kopieren uns, Kinder machen uns nach. So, verstehst du, und was machen die Gotteskinder? Kopieren die auch? Vielleicht ist dir gar nicht so mutig, so die Hände hochzuheben. Du hast irgendein anderes Problem. Aber du solltest heute nicht irgendjemand kopieren, sondern von innen heraus. Heutzutage ist eine große Gefahr der Verführung Gruppendynamik. Gruppendynamik. Alle hüpfen, hüpfst du auch. Alle knien, kniest du auch. Was machst du? Verstehst, wen kopierst du? Wem äffen wir was nach? Heute Abend ist mir ganz arg wichtig, dass wir Originale bleiben. Wir sind als Originale zur Welt gekommen und wir sollten auch als Christen wieder Original werden. Und nur Menschen mit einem Innenleben sind Originale. Die wissen ganz genau. Und die sind erst kreativ. Und die sind erst produktiv, wenn sie ihre Originalität entdecken. Wenn sie das zu ihrem Original kommen, zu ihrem wahren Innen. Das bin ich. Deine Handschrift. Erkennt man dich an deiner Handschrift oder kopierst du nur jemand? Oder machst du nur jemand nach? Wer dein Original? Kopieren wir nur jemand oder spielen wir Leben und in Wirklichkeit sind wir tot? Glänzen wir nur ein bisschen, so gibt Smiling, Lächeln, oder sind wir wirklich glücklich innen drin? Und du spürst ganz schnell, ob was vom Herzen kommt oder nicht. Ob was echt ist oder nicht. Weißt du, unser Unterbewusstsein sagt genau die Wahrheit. Da kann jemand dir erzählen und sagen, guck mal, das ist ein Ziegenbock. Verstehst du, in Wirklichkeit ist es irgendjemand, aber es ist nicht der innere Mensch, der da lächelt. Es ist nicht eine innere Freude, da ist nicht das Feuer, das rüberspringt. Das ist nur ein Geschauspiel, eine gemachte Sache. Und wir sollten echt sein. Und das Echte ist, was zählt. Und nicht Doublé und nachgemacht und kopiert oder was weiß ich, nachgeäfft. Sind wir echt oder spielen wir nur die Echtheit? Wir sind gute Theaterleute. Uns ist Schauspiel in die Wege gelegt. Und wir wissen, wie man Leute manipuliert, wie man Gott manipuliert. Ich habe in Heilbronn, als ich dort die Gemeinde übernommen habe, habe ich Stuttgart aufgegeben. Da waren ein paar ältere Geschwister. Und werde nie vergessen, war so ein kleiner Mann. So ein kleiner Mann. Und der betete, lieber Gott, du, und dann redete er so geschwollen. Da habe ich gesagt, oh, guck mal, wie geistlich der Mensch ist. Ich habe es nach der Lautstärke. Und als ich nachher die Sache angeguckt habe, was mit dem los ist, der war der reinste Teufel. Aber manche Leute haben es nötig, ihre Stimme zu verstellen und den Heiligen zu spielen, was sie gar nicht sind. Hier drüben in der rumänischen Gemeinde, da kommt jemand und sagt, Bruder Matudis, wir müssen jede Woche Abendmahl haben. Wir brauchen die Fußwaschung, steht in der Bibel, Johannes 13, und so weiter. All das müssen wir haben. Und predigt. Aber wieder gut, vielleicht braucht man jede Woche Abendmahl. Ich weiß ja nicht, was die Rumänen da alles brauchen. So, ich war auch schon dabei, nachzugeben. Und denen, wenn die das wollen, kriegen sie ihr Abendmahl und ihre Fußwaschung. So, war ich drauf und dran. Und dann muss ich nachts um 1 Uhr oder nach Mitternacht am Bahnhof zu jemand abholen. Weil so ein Nachtzug kam und da jemand dort abholen. Und da fahre ich rum und suche einen Parkplatz. Und wen sehe ich, der Zigaretten verkauft? Den Mann, der Abendmahl haben will. Und jede Woche da Fußwaschung haben möchte. Der verkauft Zigaretten. Und dann habe ich mir den geschnappt. Und weißt du, was ich noch rausgekriegt habe? Da fahrt er mit Auto, was nicht einmal zugelassen ist. Da habe ich gesagt, hör mal. Das ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Du musst einen Unfall haben, das Auto nicht versichert, nicht versteuert, verstehst du, fährst ja schwarz, alles nur kopiert. Den musste ich aus dem Abendmahl ausschließen. Und dann habe ich gesagt, so, wer jetzt nicht schwarz arbeitet und das nicht macht und das nicht macht, der darf zum Abendmahl gehen. Und alle anderen habe ich ausgeschlossen von den Rumänen. Von 30 Leuten sind nur 2, die zum Abendmahl gegangen sind. Du musst vorstellen. Alles Scheinheilige. Alles Scheinheilige, in aller Liebe. Manchmal muss man in der Gemeinde ganz konsequent sein und kann sagen, hör mal, lebst du auch dementsprechend, was du da verlangst? Wenn der so heilig lebt, was macht der? Zigaretten verkauft der Kerl. Zigaretten. Er sagte, weißt du, Bruder, mal, du, das, meine Familie ist so groß und ich muss meine Familie ernähren. Ja, ich muss auch meine Familie ernähren. Deshalb verkaufe ich nicht Zigaretten deswegen. Am Bahnhof Zoo. Ich weiß, wovon ich spreche. Weißt du, tun wir so oder sind wir wirklich Kinder Gottes? Du hast den Namen, dass du lebst. Bist du auch echt? Gott ist kritisch mit seinen Kindern, mit seinem Volk. Er sieht hinter der Fassade. Gott können wir nichts vormachen. Und das ist das Schlimme. Gott begegnet dir hier und den nimmst du mit nach Hause, in deine Wohnung, in deine Situation, in deine Familie. Und der sitzt irgendwo im Nacken. Und den wirst du nicht mehr los. Der beobachtet dich mit einer versteckten Kamera. Big Brother. Du wirst beobachtet. Das ist Gott. Du wirst beobachtet. Und das ist, wie es danach erzählt. Und da hört die fromme Tarnung bei Gott auf. Wenn Gott dich zu Hause beobachtet, kannst du nicht mehr Religion spielen, dann das hältst nicht durch. Entweder kriegst du einen Kollaps, Herzversagen, oder kommst in die Klapsmühle oder irgendetwas. Dann du kannst nicht 24 Stunden Theater spielen. Und immer wieder unterdrücken. Irgendwann kommt es. Er sieht die Dinge. Was soll man machen? Wie kommt man da raus? Offenbarung Kapitel 3, Vers 3, weiter von dieser Gemeinde in Sardes. Tut Buße, denn ich werde kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich komme. Tu Buße. Sag, Herr, tut mir leid, bin ein Heuchler. Bestell den Container. Entlaste mich, Herr. Gott kennt das Verborgene, er sieht in das Verborgene. Gott sieht auch die, die ganz ehrlich meinen. Kapitel 3, Offenbarung, Vers 4. Auch du hast einige in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Die werde ich mit die werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Gott kennt, wer wirklich wert ist. Der weiß, wer sein Kleid nicht besudelt hat, wer rein ist, wer sauber lebt. Gott kennt sie. Weißt du, was viele Leute, da habe ich einem jungen Mann mal Zeugnis gegeben, der so Doppelleben führte. Er weiß so, ach, der Herr ist gnädig. Und er hat mir ein Bild gegeben, das habe ich nicht mehr vergessen. Der sagte, weißt du, mit einem Fuß stehe ich im Dreck und mit dem anderen in der Gemeinde. Und der Herr wird mich schon rausziehen. Guter Gedanke. Ein Fuß im Dreck, im Schmutz, in der Welt, im Sumpf. Der war gebunden, auf vieles andere wäre. Aber mit dem anderen Fuß ist er in der Gemeinde, im Reich Gottes. Ob das geht, mit einem Fuß so? Du machst meine Füße den Hirschfüßen gleich, steht in der Bibel einmal. Interessantes Bild. Gott macht unsere Füße den Hirschfüßen gleich. Das heißt, dass das Rotwild ist das trittsicherste Tier. Kann das Hochgebirge sogar steile Wände hochklettern. Warum? Und das Geheimnis liegt, weil das Rotwild die Hinterspur in die Spur der Vorderfüße legt. Also zieh die Füße nach und so weiter. Deshalb das trittsicherste Tier. Weil du machst meine Füße den Hirschfüßen gleich. Es ist eine Übereinstimmung. Vorderfüße, Hinterfüße. Innenleben, Außenleben. Wir sollten so sein, wie wir sagen, dass wir sind. Dass wir glauben. Das, was wir glauben, sollte mit unserem Leben übereinstimmen. Kennen wir wirklich Jesus oder sind wir nur Heuchler, Schauspieler? Tun so, als ob wir ihn kennen würden, aber er ist so weit weg von uns. Du sagst, dass du lebst und bist doch tot. Vielleicht wollen wir irgendjemand imponieren. Hör auf. Oder Gott beeindrucken, Gottes Aufmerksamkeit so auf sich lenken. Wer kein Innenleben hat, der muss es irgendwie künstlich erzeugen. Laut singen, laut beten, leise beten, weinerlich beten, Gott irgendwie beeindrucken. Du musst nicht. Du kannst ganz natürlich mit Gott beten und mit Gott reden. Ganz natürlich. Du musst deine Stimme nicht verstellen. Erst wenn dein Leben nicht stimmt, wirst du ein Extremist. David, als er in Sünde fiel, ein hochinteressantes Bild, als David in Sünde fiel, sein Ehebruch war und so weiter, als das passierte, weißt du, was er gemacht hat? Hat die Leute Bäuche aufgeschnitzt, liest mal nach, grausam, dass in der Menschheitsgeschichte sowas nicht nochmal zu finden ist, also wie brutal er war gegen Gottlose, wie er davor ging, so die ganzen Fanatiker. Die kommen daher, religiöse Fanatiker entstehen, die denken, die müssen jetzt durch ihre Heiligkeit, Scheinheiligkeit, fremder sein als der liebe Gott ist, sogar Gott noch in ihrer Heiligkeit überholen. So diese Gottlosen, die Bäuche aufschnitzen und zermalmen, damit Räder gemacht, wo die Leute zermalmt werden, es einfach ausgerottet. Ganzes Volk ausgerottet. Und nur zu beweisen, guck mal, Gott, wie heilig ist er, wie ernst er seinen Glauben nimmt. Vielleicht ist er nur ein Faulpelz. Ungehorsam. Ich hab einen Bruder mal gehabt in der Gemeinde, der, weißt du, da war Gast zu mir. Einmal war er gut und in Ordnung, aber dann kam er das zweite Mal zu mir, war nicht im Willen Gottes. Und um 11 Uhr, wo ich gesagt habe, so jetzt machen wir Hausbesuche, wir wollen jetzt mal was tun für Gott und so weiter. Ich muss meine stille Zeit haben. Habe ich gesagt, hör mal, ich bin auch Pastor und ich bete morgens, ich stehe um 6 Uhr auf und nicht um 11 Uhr, da habe ich meine stille Zeit, bevor die Sonne aufgeht und so weiter, da bete ich. Aber nicht er muss seine stille Zeit haben. Habe ich gesagt, hör mal, Bruder Clarence, jetzt gehen wir raus und wir machen Hausbesuche und so weiter. Ich muss beten. Aber weißt du, was sie herausgestellt hat? Der Mann war nicht im Willen Gottes. Dann muss er das so tun, wie heilig ist. Kam in Gottesdienst, in der Gemeinde, hat er sich hingekniet und gebetet. Ich habe natürlich meine Notizen aufgeschlagen, mich auf meine Predigt vorbereitet. Der hat gebetet. Die Leute haben gedacht, Mensch, wie fromm der ist. Guck mal, Bruder Matut, es ist so lässig im Gebet. Der betet gar nicht und so weiter und so weiter. Aber der... Und dann war er so auf seine Knie, dann stand er auf und die Leute haben geglaubt, Mensch, guck, wie heilig das ist. Alles ist Scheinheiligkeit. Sein Leben hat nachher alles offenbart, was in seinem Leben war. Der war ist Gott aus der Schule gelaufen. Da hat dann in England ein Mädchen sitzen gelassen und vieles andere mehr und sehr Unheil angerichtet. Dann aber so heilig getan. Deshalb pass auf Leute, die so scheinheilig sind. Die haben Dreck am Stecken. Ihr Innenleben ist nicht in Ordnung. Wenn du mit Gott in Ordnung bist, musst du kein Theater spielen. Du kannst wahrhaftig sein, kannst sagen, guck mir in die Augen. Und wenn du einen Menschen nicht mehr in die Augen gucken kannst, dann stimmt was nicht. Wenn ein Hund dir begegnet, bevor er dir beißt oder dir was antut, der Hund schaut zuerst in die Augen. Die Bibel sagt, die Augen sind die Fenster der Seele. Ist das Auge klar, ist der ganze Mensch klar. Und du mit den Augen, wenn du einem Menschen nicht in die Augen gucken kannst, da ist was nicht in Ordnung. Wenn du einem Menschen nicht in die Augen gucken kannst, ist was nicht in Ordnung. Einem ehrlichen Menschen kannst du in die Augen gucken. Deshalb Augen, und das sind die äußersten Nerven eines Menschen. Das sind die Spitzen, das sind blanke Nerven, die Augen. So, also die Augen. Augenkontakt ist so wichtig. Schau den Menschen in die Augen. Dann kann er sagen, so, guck mal mir mal eine Weile in die Augen. Und wenn der seine Pupillen da irgendwo spazieren gehen lässt, ausweicht, dann ist er nicht ehrlich zu dir. Bevor du einen Vertrag unterschreibst, ich möchte mal in die Augen gucken. Ja, was würde passieren, wenn du bei den Geschäftsleuten anfängst, wenn die Augen zu gucken? Bevor wir unterschreiben, lass uns mal so Augengymnastik machen. Ich habe so eine Übung, muss es gar nicht so sagen, wir gucken mal in die Augen. Kann ich dir in die Augen gucken? Und da siehst du, ob der dir ehrlich in die Augen gucken kann. Wenn er ehrlich ist, kann er dir in die Augen gucken. Ist er nicht, kann er das nicht. Es ist so wichtig. Ehrlichkeit. Wenn du innen drin mit Gott in Ordnung bist, kannst du auch Menschen in die Augen gucken. Petrus sagt, schau mich an, als er den Kranken heilt. Schau mich an. Mach nicht die Augen zu, schau mich an. Warum? Petrus hat Sünde getan. Der war ein Lump, hat seinen Herrn verleugnet, hat Fehler gemacht, hat sich verflucht, aber hat bitterlich geweint, seine Augen sind klar geworden. Er weiß, ich habe versagt und alle wussten in Jerusalem, was passiert ist. Aber er sagt, schau mich an. Petrus hat ein Innenleben gehabt. Gold und Silber habe ich nicht, aber das, was ich habe, das gebe ich dir. Und das, was du durch das Innenleben erreichst, ist mehr als Gold und Silber. Und das kannst du den Menschen weitergeben. Da kannst du Menschen beschenken, Menschen segnen damit und Menschen reich machen mit dem Innenleben. Was sind Heilige? Ich habe nicht die Zeit, darauf einzugehen. Aber was sind Heilige? Heilige sind Menschen, die ein starkes Innenleben haben, die Umgang mit Gott haben, Gemeinschaft mit Gott haben. Fang an, ein starkes Innenleben zu entwickeln. Wie komme ich zu einem starken Innenleben? Zuerst einmal, ich muss ein Stück weit an mir selber arbeiten. Ich muss mit dem ganzen Schein aufräumen, mit den ganzen Scheinen aufräumen. So, die Bibel wendet sich gegen die ganzen Juden, die zum Schein Juden sind. Schein Hebräer, Schein Christen, Schein Pfingstler, Schein Charismatiker, Schein Apostel, Schein Propheten, Schein Helfer. Weißt du, wenn jemand kommt und dir so mit dem Helfersyndrom kommt, sind alle Scheinhelfer, Scheinbefreier, die so scheinen, die möchten dir helfen. Und du weißt, da kann mir sowieso niemand helfen, mir kann nur Gott helfen. Die Bibel spricht von Wölfen in Schafspelz. Schon was davon gehört? Wolf im Schafpelz, er hat Kreide gefressen, beim Rotkäppchen. Verstehst du? Du weißt ja, wie gefährlich das ist. So, der Teufel kann Kreide fressen. Und er kann so als Engel des Lichts sich feststellen. Alles so, dieses Scheinlicht und so weiter. Ist es wichtig, festzustellen, aus welcher Schule kommt es? Wo hat er das gelernt? Hat es, war in der Wüste, hat es mit Gott empfangen? Paulus sagt, ich war in der Wüste Arabiens, ich habe vom Herrn empfangen, hat mit Gott alles, was in der Bibel drin steht, Abendmahl und so, das stand schon in der Bibel vor Paulus. Paulus hat es nicht neu entdeckt, aber er hat es neu vom Herrn empfangen. Das war so, Gott hat es ihm gegeben. Oder macht er nur fromme Sprüche hier? Weißt du, es wird so viel gesagt und du solltest wissen, kommt es aus dem Herzen? Und was aus dem Herzen kommt, geht auch zum Herzen. Spricht das Herz an? Oder es gibt so Zauberer. Geistheiler, weißt du, guck sonst noch was alles so. Simon der Zauberer in Samarien verzaubert das ganze samaritische Volk. Und die Leute haben geglaubt, Mensch, guck mal, was der ist. Und er hat nicht einmal den Heiligen Geist gehabt. Und dann kommt Petrus und so weiter. Und dann will er das kaufen, die Gabe der Geist auszuteilen. So viele Menschen haben kein Innenleben. Weißt du, was die machen? Die saugen alles auf. Eine Konferenz nach der anderen. Alles aufsaugen. Die haben kein Innenleben. Genau das. Da ein bisschen was Neues, dort was Neues, dort was Neues, da was Neues. Kein Innenleben. Innenleben ist innere Reife, inneres Wachstum, innere Entwicklung. Das Kind innen drin wächst. Der Mensch, der innere Mensch wird von Tag zu Tag erneuert. Mit Gott mitgehen. Nicht nur wie ein Staubsauger alles aufsaugt, jeden Dreck und jeden Schmutz. Und da wundert man sich nachher, wo kommen die ganzen Verstimmungen her? Die ganzen Verdauungsstörungen, wo da bleibt da was im Hals stecken, dort bleibt was stecken und so weiter. Und das verletzt einen und dergleichen. Ich habe mal, als ich in Norddeutschland mit meiner Familie unterwegs war, da habe ich mal so Führung gemacht, wilde Vögel oder Seevögel. Und dann war bei den Möwen, was interessant ist, Möwen fressen sogar Plastik und Silberpapier. Alles, was sie finden, was irgendwie jetzt am Boden fällt oder was hinfällt, wird alles gefressen. Und so alles Fresser sind auch viele Christen. Wundern sich, dass da nachher ihr Magen nicht in Ordnung ist, ihre Seele nicht in Ordnung ist, ihr Innenleben nicht in Ordnung ist. Weißt du, wir sollten Feinschmecker sein. Feinschmecker, geistliche Feinschmecker sein. Und wir sollten für unsere Ernährung sorgen. Innenleben kommt von der Ernährung. Deshalb war den Juden verboten. Den Juden war verboten, Schweinefleisch zu essen. Ist okay, ich lasse es mal mit dem Schweinefleisch dahin. Wenn dir dein Schnitzel schmeckt, dann guten Appetit. Aber ich will nur sagen, warum wurde den Juden... Die Juden durften fast alle Vögel essen. Vögel sind Vögel, Lufttiere, also die waren reine Tiere. Also, aber gerade Schwein war so Abfallbeseitiger. Abfallbeseitiger. Aus verschiedenen Gründen, ich kann jetzt nicht, will nicht eingehen, warum. Aber Gott hat ganz genau gewusst, wir sollen uns nicht mit Abfallbeseitigern abgeben, die nur Abfall beseitigen. Und wir sind nicht Abfallbeseitiger und Allesfresser. Und alle Abfallbeseitiger, ob das Aal war oder andere Fische, also alles, was mit Abfall zu tun hat, war dem Volk Gottes Israel unrein. So, ich will jetzt nicht über das Essen sagen, sondern wir sollten, das ist für uns eine geistliche Botschaft, befasse dich nicht mit dem Abfall. Das die Sau, das ist beseitigt. Oder anderes Ungeziefer und andere Tiere. Aber du solltest dich mit reinem Fleisch, mit reiner Nahrung, mit gesunder Nahrung dich beschäftigen und dich abgeben und deine Seele und deinen Geist speisen. Dein Innenleben. Reine Gedanken, was wohl lautet, sagt die Bibel. Was wohl lautet? Positive Gedanken, liebevolle Gedanken, gute Gedanken und nicht nur negative Sachen oder kritische Sachen oder verletzende Sachen. Seelsorge ist wichtig, um ein gutes, gesundes Innenleben zu haben. Das sind so viele unterdrückte Gefühle. Fang an, dich frei zu schreiben. Schreib mal so ein Tagebuch, dass du einfach mal so Sachen von dir weggibst. Schaff dir ein Ventil für deine denn die Spannungen in dir, das sind so viele Spannungen. Fang an, darauf zu arbeiten. Es staut sich so viel in deinem verborgenen Leben auf. Entsorge die Müllhalde deines Lebens. Viele Menschen leiden unter einem inneren Druck. Mach ein Ventil. Vielleicht brauchst du mal eine Stunde, wo du zu Gott schreist. Weißt du, was ich mal zeitlang gemacht habe? Habe ich auch gebraucht. Ich hab's nötig gehabt. Wahrscheinlich war ich so verdorben oder was weiß ich. Ich bin manchmal so rausgefahren, Scheibe hochgemacht, Motor, Musik irgendwo laut auf dem Auto laufen lassen und dann habe ich so richtig zum Herrn geschrien. Weißt du, mein Ärger, mein Groll, meine Bitterkeit, meine Verletzungen, so rausgeschrien. Unter den Menschen kann man das nicht, aber du musst mal einen Platz dir schaffen oder dann einen Berg irgendwo abgesucht, wo du ganz allein bist auf dem Parkplatz, Scheibe hoch. Die haben so laut geschrien, dass sogar die Scheiben beschlagen haben. Da musst du sehen, was da rauskommt. Und weißt du, so einfach raus. Und du brauchst solche Stunden, wo du dein Herz vor dem Herrn ausschaltest, bis nichts mehr in deinen Knochen drin ist. Brauchst du es. Wenn du kein Auto hast, dann geh in einen Bunker. In Berlin gibt es mehrere Bunker. Und bitte dort, ob du mal für ein paar Stunden da den Bunker mieten könntest. Und dann in den Bunker. Du bist in ein Netz gegangen und da brauchst du hast dich verfangen in etwas, dich irgendwo festgefahren an etwas, dich festgebissen und oder hältst an Dingen fest, nicht loslassen kannst, da brauchst du Hilfe von draußen, da musst du sagen, bitte hilf mir, such dir einen Freund, Vater, Mutter, Bruder, Gott oder Seelsorger, wen auch immer. Und es ist wichtig, dass du jemanden findest, der dich versteht, der sich Zeit für dich nimmt, dem du vertrauen kannst. Es ist so ganz arg wichtig, dass du irgendjemanden findest, dem du vertrauen kannst und der hier reingehen lässt, und dann da raus und dann zu Gott im Himmel das irgendwo abgibt. Und das weißt, hier ist es verborgen. Der dich akzeptiert. Der nicht sagt, also hör mal, das hätte ich von dir aber nicht gedacht. Und so weiter. Nein, der akzeptiert. Ich denke, die Gemeinde, unsere Gemeinde, und das ist, was ich erreichen möchte, muss eine angstfreie Zone sein, wo du hier laut weinen und laut lachen kannst. Das muss eine vernünftige Gemeinde sein. Und ich schließe niemand aus, der zu mir kommt und sagt, du hör mal, ich habe die und die Probleme. Jeder hat Probleme. Wir müssen mit Problemen klarkommen und fertig werden. Und die Gemeinde muss eine angstfreie Zone sein. Eine angstfreie Zone sein, wo man nicht gleich verteufelt wird und sagt, so jetzt nehmen wir mal die Geister raus und treiben mal die Dämonen aus, er ist voll besessen. Du bist nicht besessen, wir haben alle Anfechtungen. Wir werden vom Feind manchmal angegriffen. Wir brauchen Gebet und dergleichen. Weißt du, und Gott hat mich gelehrt. Ich habe eine Krankheit. Ich habe schon alles gemacht. Gefastet, gebetet, Seelsorge gemacht, Älteste gerufen. Ja, bis heute die Krankheit. Und jedes Mal, wenn ich so anfange zu beten und sage, lieber Gott, jetzt im Namen Jesu. Und dann sagt eine Stimme, und Johannes, wie sieht's bei dir aus? Ja, ich weiß. Mach du, wie du das willst. Dass wir tolerant sind zum anderen, liebevoll sind zum anderen. Und wie ist bei dir? Wenn du Innenleben hast, wenn dein Innenleben sich entwickelt hat, bist du barmherzig. Dann bist du nicht mehr so hart. Dann gehst du nicht über Leichen. Dann weißt du, ich bin auch nicht besser wie die anderen. und ich brauche die Gnade Gottes. Die Gemeinde muss einen Platz haben, wo man seinen Ärger loslassen kann, wo man Luft machen kann. Viele Menschen werden vom Ärger aufgefressen. Viele Menschen werden vom Ärger aufgefressen. Depression kommt, wir haben gestern gehabt, Depression kommt vom inneren Leben, weil Dinge nicht rausgepackt werden, nicht rauskommen. Man zerstört sich selbst, Angst zerstört einen selbst. Und in Epheser Kapitel 4, 26 und folgende Verse, da heißt es, dass man nicht sündigen sollte, dass man dem Ärger keinen Raum geben sollte. Für mich ist Ärger schlimmer als Mord und Ehebruch und Lüge. Ärger ist schlimmer als Mord, Ehebruch und Lüge. Ärger ist Selbstmord, Selbstverstümmelung, Sterben auf Raten. Wenn ein Mensch sich ärgert, Ärger gibt dem Teufel Raum. Ärger ist Einfallstor für innere Schmerzen, innere Verletzungen, innere Wunden. Es gibt so viele missbrauchte Christen, durch was es auch immer. Beleidigung, Kränkung und so weiter. Unerkannte Sünden, all das macht Innenleben aus. Unbekannte Sünden führt zu chronischen Leiden, macht zum Sklaven, zum Krüppel. Wenn wir die Sünde festhalten und nicht rausgeben, bekennt und sagt, hier bitte. 1. Johannes 1, 8 bis 10 heißt, wer seine Sünde bekennt, dem schenkt Gott Gnade, den macht er frei. Gott vergibt Sünde und reinigt uns, wenn wir die Sünde bekennen. Inneres Leben beginnt, indem ich Dinge rauspacke, rauslasse, entrümpele. Mach eine Entrümpelung in deiner Seele, wie auch immer. Denn die Sünde beeinflusst dein Innenleben negativ. Sünde ist Gift für deine Seele. Sünde öffnet den Dämonen die Tür von innen. Ärger, Groll, Bitterkeit, all diese Dinge. Das sind die dunklen Stellen über dein Leben. Sünde spannt dich in ein fremdes Joch. Sünde belastet dich. Du trägst eine Last, hat Gewalt über dir. Und nimm dir die innere Ruhe, die innere Gelassenheit. Kannst nicht mehr schlafen. Dein Blutdruck kommt von daher, weil irgendwo eine heimliche, verborgene, versteckte Sünde in deinem Leben ist. Was es auch immer ist, dein Innenleben. Noch ein Gedanke, der mir wichtig erscheint. Jesus sagt in Lukas 17, das Reich Gottes kommt nicht an äußeren Zeichen, ist nicht an äußeren Zeichen zu erkennen. Und man kann nicht sagen, seht hier oder dort ist es, sondern das Reich Gottes, Lukas 17, 20 und 21, das Reich Gottes ist mitten unter euch, oder richtig übersetzt heißt es, ist mitten in euch. Das Reich Gottes ist mitten in dir. Verstehst du das? In dir ist das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist nicht an äußeren Zeichen. Das, wenn du Kreuz trägst, denkst du, passiert was, passiert gar nichts. Kannst höchstens erschossen werden. Bist besser getroffen, hat man eine Zielscheibe. Aber passiert gar nichts. Das Reich Gottes ist überall da, wo man Gott einlässt, wo man sich Gott öffnet. Das Reich Gottes ist also in uns und um uns. Philipper Kapitel 2, 13. Er ist es, der uns das Wollen und das Vollbringen bewirkt. Noch weit über unseren Willen hinaus. Also er ist es, das Wollen und das Vollbringen bewirkt. Das Reich Gottes ist in uns. Ist das Reich Gottes in dir? Und ich meine jetzt nicht die Kirche. Das Reich Gottes ist unsichtbar. Alles Große geschieht, ist verborgene. Alle großen Kräfte sind verborgene Kräfte. Hast du schon die Schwerkraft gesehen? Elektrizität gesehen? Hast du die großen Kräfte gesehen, die die Welt bewegen? Die großen Kräfte sind unsichtbare Kräfte. Und unser Leben wird von den unsichtbaren großen Kräften bewegt. Reich Gottes ist in den verborgenen Vorgängen. Vergebung gehört zum inneren Leben. Ist ein innerer Vorgang. Du kannst nicht sehen, hat er Vergebung ausgesprochen oder nicht? Vergibt er oder nicht? Es gibt so viele Missverständnisse. Die äußere Heiligkeit, die ist nicht wichtig. Ich weiß es noch, als ich anfing zu predigen. Ich habe eine pietistische Gemeinde in Süddeutschland übernommen. Ich war Kommunist gewesen. Und ich habe gedacht, Ostern ziehe ich rote Socken an. Damals konnte man, heute ist das Verbrechen. Wenn heute jemand weiße Socken anzieht, ist es schon schlimm. Und denkt man, der ist noch nicht in der Mode, als Mann meine ich. Aber damals habe ich gedacht, ich ziehe rote Socken an und eine bunte Krawatte. Dann komme ich in den Gottesdienst und ein alter Bruder staucht mich zurecht. Und sagt, weißt du nicht, was heute für ein Tag ist? Unser Heiland ist heute gekreuzigt. Karfreitag war das. Protestanten sind da sehr besonders heilig am Karfreitag. Und alles schwarz. Gott hat mich immer dann gesegnet, wenn ich nicht so war, wie die anderen waren. Das ist nicht herrlich. Meine schönste Versammlung in Rumänien habe ich erlebt. Ich war in einer Brüdergemeinde. Weißt du, diese sind ganz besonders liebevoll und mit Weste und schwarz und dunkel angezogen. Ich komme dorthin, 17 Stunden fahre ich, bis ich die Gemeinde erreiche. Und was passiert? Da waren Spitzel da, Securitas in der Gottesdienst, die schicken mich da hinten in die Kleiderkammer mit meiner ganzen Reisegruppe. Wir durften kein Lied singen, kein Grußwort sagen, gar nichts, nur in der Kleiderkammer. Und dann haben wir nur mitgehört von draußen, was sie da machen, der Gottesdienst ist zu Ende. Wir waren so frustriert. Ich habe gesagt, guck mal, lieber Gott, jetzt fahren wir so weit und wir dürfen gar nichts für dich machen. Und wie auch immer, ich habe gesagt, gut, Geschwister, macht euch keine Sorge, hier gibt es einen ganz wunderbaren Zoo, wir gehen und gucken uns die Karpatenbären an. Wir gehen und gucken Bären, anstatt jetzt da den Geschwistern da irgendwie zu dienen, kann man nichts. Aber mittendrin, während wir so im Zoo sind, der Heilige Geist kann auch sogar im Zoo sprechen. Bei den Affen und Bären. Und dann sagt eine Stimme zu mir, Johannes, gehst da, wo du heute Morgen warst im Gottesdienst, zur Versammlung. Eigentlich haben wir angekündigt, wir gehen in eine andere Gemeinde, so 30 Kilometer weiter weg. Dort habe ich noch eine Adresse gehabt. So, okay, wir kommen in die Gemeinde an. Derselbe Pastor, der uns in die Kleiderkammer geschickt hat und uns dort eingeschlossen hat und bewacht hat, dass wir ja nicht rauskommen, mit niemandem in Kontakt kommen, weil heute verstehe ich, was da alles passiert ist oder was da gewesen ist. So, derselbe Pastor, ich mache die Tür auf, aber ich war in Jeans, so T-Shirts, also gar nicht christlich angezogen, habe gar nicht in diese Gesellschaft da reingepasst, in diese Brüdergemeinde. So, Bruder, die Luft ist sauber, komm, predige. Ich war gar nicht darauf vorbereitet. Ich habe gedacht, ich komme wieder in die Kleiderkammer. So, das war mein erster Gedanke. Aber von wegen der Kleiderkammer, ich sollte kommen. Und dann halte ich meine Predigt. Ihr wisst ja, diese Predigt habe ich euch schon erzählt. Links gebacken, rechts gebacken. Das war eine ganz tolle Predigt. Und ich durfte für viele Menschen beten. Und Gott hat sich so herrlich offenbart, als die ganze Kleiderordnung durcheinander kam, als unser Konzept durcheinander kam, als alles durcheinander kam und sogar nicht einmal die Bibel dabei hatte und sogar noch einen Text predigte, wo ich nicht noch nie dran geglaubt habe oder nie gelesen hatte, keine Ahnung hatte, mich gar nicht vorbereitet hatte. Aber genau das ist, wenn das Innenleben stimmt, wenn man auf die Stimme Gottes hört, wenn man mit der Stimme Gottes zusammen kooperiert und zusammenarbeitet, wird man von Gott geführt und dann kommt man immer im richtigen Augenblick mit den richtigen Leuten zusammen, tut das Richtige, sagt das Richtige und bewirkt sogar das Richtige, wenn man mit Gott zusammenarbeitet. Und es ist so wichtig, dass wir Kontakt mit dem Himmel haben, dass die Batterie immer geladen ist, dass wir immer auf Empfang sind, dass wir nicht abgeschaltet haben oder nur zu besonderen Zeiten. Nein, zur Zeit und zur Unzeit, gelegen und ungelegen, immer Verbindung mit oben haben. Dann, und das ist Innenleben, Verbindung mit oben, Verbindung mit Gott zu haben, Tag und Nacht. Wenn Gott auf die Schulter klopft und sagt, so aufstehen, jetzt habe ich Arbeit für dich. Dass wir aufstehen und gleich zum Dienst uns bereit machen. Innenleben. Dass wir jederzeit auf Gottes Wort reagieren können, auf Gottes Stimme reagieren können, auf Gottes Stimme gleich eingehen können. Ja, dass Gott mit uns ist. Umgang mit Gott. Das Reich Gottes ist inwendig in uns. Nicht mit äußeren Zeichen, nicht mit irgendwelchen Wundern, sondern inwendig. Diese Zeichen von Gott, wir werden nächste Woche darüber weitersprechen, Zeichen und Wunder, was das wirklich ist, wie wir auf Zeichen und Wunder achten und was Zeichen und Wunder bewirken. Nicht mit uns mit Dingen abgeben, die nichts nützen, sondern mit Dingen, die wirklich was bedeuten, was bringen, dass wir uns abgeben, innere Werte. Du lernst in der Schule Sachen, die du gar nicht brauchst. Aber du solltest heute Dinge lernen von Gott her, die du für die Ewigkeit brauchst, die nötig sind. Und Innenleben, ein Stück weit, was noch Innenleben stärkt, ist die Anbetung Gottes. Preise Gott und da kriegst du ein starkes Innenleben. Danke Gott, das stärkt dein Innenleben. Versuch's mal mit Danken, vielleicht hat alles nicht geklappt, alles schief gegangen. Danke Gott, auch wenn alles dagegen spricht. Mach aus allem ein Dank- und Lobgebet, Anbetung. Du wirst merken, es funktioniert, dein Innenleben muss entwickelt werden. Arbeite nicht an deinem äußeren Schein und so weiter und steh nicht vorm Spiegel und sag, strahle ich schon. Fang an von innen her. Heilung kommt von innen. Nicht der Doktor heilt dich. Nicht die Medizin heilt. Heilung kommt von innen. Seelische Gesundheit, innere Gesundheit. Deshalb, alles Große geschieht von innen. Heilung kommt von innen, nicht von außen. Von außen kann man nur Salbe und und Spritze geben und behandeln, bestrahlen, aber von innen heraus. Heilung muss von innen herauskommen. Vergebung, Friede, Freude, Liebe, Güte, all diese großen Tugenden, die müssen von innen herauskommen. Plötzlich, Gott gibt es, Gott zündet es und von innen geht es nach außen, wird nach außen gekehrt, nach außen getragen. Lasst uns aufstehen und lasst uns mal Gott anbeten heute Abend und lasst uns in den Lobpreis Gottes gehen und vielleicht passiert bei dir Innenleben, dass du plötzlich aufwachst, dass du plötzlich erleuchtet wirst, dass plötzlich etwas sich in dir bewegt. Oh, Gott spricht zu mir. Das ist nicht meine Stimme, das sind nicht meine Gedanken, aber das sind nicht nur meine Gefühle und meine Nerven, nein. Das ist etwas Außergewöhnliches, etwas Großes. Gott will zu dir heute Abend reden. Vielleicht kann jemand, ja, ein bisschen Gitarre oder Musik. Wir wollen einfach auf Gott hören heute Abend und auf Gott fragen, was hat Gott hier in meinem Leben zu tun? Und Gott sagt zu irgendjemand heute Abend, ich will den Kreis in deinem Leben schließen. Du hast schon so gute Ansätze in deinem Leben. Du hast so gut angefangen in deinem Leben. Aber sind noch ein paar Lücken. Da ist noch Defizite, sind noch Defizite in deinem Leben. Und ich will deinen Mangel mit meinem Reichtum ausfüllen. Dein inneres Leben will ich beleben. Ich will Licht in deine dunklen Stellen bringen. Ich will dich zum frischen Wasser führen und ich will deine Seele erquicken. Deine Seele braucht heute Abend Erquickung. Irgendjemand ist hier, der ist heute Abend so leer gebrannt. Und du sagst, ja Herr, ich bin leer gebrannt. Ich tue, Leute, niemand merkt es, aber ich habe keinen Ansatz, geistlichen Ansatz mehr. Ich bin im Gottesdienst, aber ich bin trocken, ich bin ausgedörrt, ich bin ausgehungert. Du spürst das alles, die Leute merken nichts, die sind blind. Aber du selber weißt und du hast Angst, hoffentlich werde ich nicht entdeckt in meine Blöße. Hoffentlich merkt es niemand, dass mit mir nichts stimmt. Aber heute Abend, Gott sagt, mein Kind, stell dich, komm zu mir, ich will deinen Mangel ausfüllen mit meinem Reichtum. Vielleicht ist jemand da, der das so spürt heute Abend, der ausgebrannt ist. Und heutzutage gibt es so viele Christen ausgebrannt. Du hast gegeben, gegeben, gegeben und nicht mehr nachgeschöpft. Und dir wurde nichts gegeben. Du hast nicht mehr vergessen zu empfangen. Du hast vergessen, selbst gesegnet zu werden, selbst gestärkt zu werden. Ich möchte heute Abend dich einladen. Komm nach vorne für ein paar Augenblicke. Du bist ausgebrannt, innen drin leer. Und so weiter. Und du kannst selber nicht mehr mit dir selber klarkommen. Und Gott sagt, ich will dich berühren heute Abend. Ich will den Kreis in deinem Leben schließen, der irgendwo durchbrochen wurde. Der Kreis in deinem Leben, der durchbrochen wurde. Der Herr will neu diesen Kreis, diesen Faden aufgreifen und was Neues in deinem Leben beginnen. Wenn noch jemand da ist heute Abend, ich möchte dich einladen. Gott schließt den Kreis. Gott bringt neues Öl in dein Leben hinein. Gott bringt eine neue Salbung in dein Leben hinein. Gott lässt neu seine Gnade in deinem Leben verspüren. Heute Abend, er will etwas Neues in dir schenken. Du kannst es selber nicht nehmen. Es muss dir gegeben werden. Es muss gegeben, geschenkt werden. Vater im Himmel, heute Abend, du siehst die Geschwister, die hier nach vorne gekommen sind, die etwas suchen, etwas haben möchten, die heute Abend leer gebrannt sind, Herr Jesus, und die heute Abend so enttäuscht sind von sich selber, die mit sich selber nicht klar sind. Sie leben nur als Fassade. Sie sind vielleicht eine wandernde Leiche. Aber Herr, heute Abend, begegne meinen Geschwistern, wie sie hier vorne stehen. Vater, ich bitte dich in Jesu Namen, begegne meinen lieben Geschwistern jetzt. Herr, wir stehen vor deinem Angesicht. Herr, wir sind nicht vollkommen, aber wir wissen, du bist vollkommen, du schaffst es, oh Gott. Und bei dir geht es, bei dir funktioniert es heute Abend. Oh, Shikarabasan, lass uns die Hände aufheben zu diesen Geschwistern hier vorne. Ganz besonders, und ihr dürft jetzt empfangen die Güte Gottes. Empfangt jetzt die Güte Gottes.